Aren, der 13. Paladin von Thorsten Weitze. Band 1. Gelesen von Martin Wilbers. 768 Jahre zuvor. Langsam schälten sich die Gestalten aus der senkrecht emporragenden Rauchsäule, die zunehmend dichter wurde. Obwohl unterschiedlich in Gestalt und Rasse, war ihnen allen derselbe Gesichtsausdruck gemein, der irgendwo zwischen Erschöpfung, Zufriedenheit und Ratlosigkeit schwankte. Sie kletterten die letzten Schritte den Rand des soeben entstandenen Kraters empor und drehten sich um. Wortlos starrten sie eine Weile die gut 1000 Schritt durchmessende Rauchsäule empor, die sich gleichmäßig und dicht wie eine schwarze Wand vor ihnen erhob und das Wesen in ihrem Inneren vor den Blicken der Schöpfung verbarg. Eine der Gestalten fragte müde, ohne den Blick abzuwenden, »Wird es reichen?« »Es muss genügen«, kam die Antwort von einem der anderen. »Mehr können wir nicht erreichen, solange einer fehlt.« Eine kurze Pause setzte ein, bis die Stimme weitersprach. »Wenn alles nach Plan verläuft, ist es ja nur für eine kurze Weile.« Nach und nach drehte sich die zerlumpte Gruppe um und ließ die Rauchsäule hinter sich, die, dem Wind und der Zeit trotzend, wie ein mahnender schwarzer Finger, geradewegs in den Himmel ragte. Erstes Kapitel. Aren wurde durch das plötzlich einsetzende Quaken eines Ogerfrosches geweckt. Er schreckte hoch und blickte benommen auf die gut einen Unterarm messende Kreatur herab, die ihn so unsanft geweckt hatte. Stirnrunzelnd verscheuchte er den Störenfried mit einem Handwedeln, und der Frosch brachte sich mit einem gewaltigen Satz in den Fluss vor dem schlaftrunkenen Jungen in Sicherheit. »Blöder Frosch«, murrte Aren vor sich hin und griff nach seiner Angel. Erst jetzt fiel ihm die fehlende Intensität der Farben in seiner Umgebung auf, wie sie nur die Dämmerung hervorrief. »Die drei mit mir«, entfuhr es dem nun hellwachen Jungen, der plötzlich realisierte, dass er den ganzen Nachmittag verschlafen hatte. Ein genauerer Blick auf seine Angel sagte ihm, dass zwischendurch ein recht großer Brocken angebissen haben musste, denn die Schnur war gerissen. Seufzend überlegte er, was für ein Prachtbursche das gewesen sein musste und wie er nur das Zerren der Angelschnur hatte verschlafen können. Er kannte die Antwort, als er sich umblickte. Hier, in der Biegung des Flusses, war er vor dem Wind geschützt, fernab aller anderen Dorfbewohner und ihrer Tätigkeiten. Die Weiden hingen tief über dem 4 Schritt breiten Fluss und spendeten Schutz vor der Sonne, ohne jedoch so viel von ihr zu verdecken, dass es kühl wurde. Der träge dahinfließende Bach plätscherte über einige Steine, die aus dem Wasser ragten, und lullte jeden ein, der sich als guter Zuhörer erwies. Das weiche, grasige Ufer, von dem sich Aren nun erhob, hatte sein Übriges getan, und so hatte die idyllische Umgebung ihm geholfen, sich fortzuträumen. Doch nun hatte den Jungen ein unsanftes Erwachen eingeholt. Denn als er so dastand und sich umsah, bemerkte er, dass seine Köderkiste mit den seltenen und begehrten Göttertagsfliegen umgekippt auf dem Boden lag. Man verwendete diese Fliegen, um die ebenso wählerischen wie schmackhaften Blauschwarmfische zu fangen, die auf dem Marktplatz einen stattlichen Preis erzielten. Alleine Meister Kossid nahm ihm jedes Mal, wenn er welche gefangen hatte, mindestens einen ab und bezahlte ihn dafür mit einem großen Laib Käse, den er so vortrefflich herzustellen verstand. Als Aren sich bückte, um nach den Fliegen zu sehen, erkannte er mit Schrecken Nage- und Kratzspuren am Holzkasten. Marder hatten sich an seinen Ködern gütlich getan. Leider hatten diese Mistviecher eine ebenso große Schwäche für die Göttertagsfliegen wie die Blauschwarmfische. Ihren Namen verdankten die Insekten der Tatsache, dass sie nur am Göttertag schlüpften und des Nachts starben. Nur wenn man sie am Tag fing und so wegsperrte, dass sie kein Mondlicht sahen, überlebten sie bis zum nächsten Göttertag, wenn sie nicht vorher als Köder für Blauschwarmfische dienten. Verzweifelt erkannte Aren, dass sein gesamter Vorrat an Fliegen fort war und das, obwohl er noch 3 Tage mit ihnen hätte fischen können. Mit einem Wutschnauben warf er die nun unbrauchbare Kiste in den Fluss und schulterte seine Angel. Als er nach seinem Eimer mit dem Tagesfang griff, überkam ihn eine Mutlosigkeit, wie er sie schon lange nicht mehr gespürt hatte. Auch die gefangenen Fische waren geraubt. Mit einem eisigen Klumpen im Magen dachte er daran, was sein Vater sagen würde, wenn er ohne Fische, ohne Fliegen und mit einer zerrissenen Angelschnur nach Hause käme. Arens Hinterteil schmerzte schon beim bloßen Gedanken daran. Mit hängenden Schultern machte er sich auf den Heimweg, der ihm auf einmal furchtbar lang erschien. Er schlug sich durch einen dichten Busch und kam auf dem kleinen Feldweg heraus, der im Dorf Tiefstein, in dem er lebte, begann und sich durch den Ostwald wand. Dabei handelte es sich um einen kleinen dichten Wald, welcher sich, einem grünen Band gleich, am Fluss entlang schlängelte. Während es keine Mühe bereitete, innerhalb einer guten Stunde vom Ufer des Flusses die Westseite des Waldes zu erreichen, benötigte man nach Auskunft von Falk, dem Waldläufer des Dorfes, beinahe 2 bis 3 Tagesmärsche, um ihn den Fluss entlang zu durchqueren. Mit dem Gefühl drohenden Unheils über seinem Kopf, das seines Vaters Zorn für den 13-jährigen Jungen darstellte, kam es ihm so vor, als hätte der Wald sich ausgedehnt. Aus einer Stunde wurde eine kleine Ewigkeit, die er nun zwischen den Bäumen entlang und auf eine ausgewachsene Tracht Prügel zuschritt. Die Dämmerung hielt im Hochsommer lange an und begleitete ihn auf seinem Rückweg. So trat Aren zwischen den Bäumen hervor, bevor es dunkel wurde, und hielt am Dorfrand inne. Tiefstein schmiegte sich an den Rand des Waldes und streckte sich, gleich einer Imitation des Ostwaldes, um mehr als das 10-fache in die Länge, denn in die Breite. Jedes Haus stand höchstens einen Bogenschuss vom Wald entfernt, denn die Bewohner hatten schnell festgestellt, dass die Bäume Schutz vor dem kalten Wind boten, der im Winter über die Hügel der Ostlande strich. Einige wenige hatten versucht, ihre Holzhäuser weiter entfernt aufzubauen, mit wenig Erfolg. Im besten Falle bedeutete dies, dass man im Winter doppelt so viel Holz zum Heizen benötigte, und im schlimmsten Falle holte sich ein Familienmitglied den blauen Tod. Die Heilerin des Dorfes, die alte Vera, sagte, der Winterwind wolle dann nicht mehr aus der Lunge des Kranken weichen. Und wirklich, in jedem keuchenden Atemzug, der über die bläulichen Lippen der Opfer strich, konnte man das Heulen des Winterwindes wiedererkennen. So war auch Arens Mutter gestorben, kurz nach seiner Geburt. Noch zu sehr geschwächt, hatte ihr Körper keine Widerstandskraft aufbringen können, um dem blauen Tod die Stirn zu bieten. Keines der Windhäuser, wie sie von den restlichen Bewohnern genannt wurden, war länger als einen Winter genutzt worden. Jede einzelne Familie hatte im nächsten Frühjahr das Haus aufgegeben und stattdessen im Schutz des Waldrandes ein neues erbaut. So sah das Dörfchen nun wie eine Miniaturausgabe des schützenden Waldes aus. Wie eine hölzerne Perlenschnur reihten sich die Häuser am Waldesrand auf, nicht mehr als 4 oder 5 nebeneinander. Nur die Tatsache, dass der Boden hier fruchtbar war und jedes Jahr eine gute Ernte bescherte, hatte das Dorf Tiefstein auf seine 200 Anwohner anwachsen lassen. Alles wirkte still, es war längst Zeit zum Abendessen, und eigentlich hätte es heute zu Hause Blauschwarmfisch gegeben, wäre die Natur Aren gegenüber nicht erst so großzügig mit ihrem Frieden gewesen, nur um dann einen hohen Preis dafür zu fordern. Mit einem Seufzen schritt der Junge zur Hütte seines Vaters und blieb stehen. Die gedrungene Bauweise, in der sein Vater das neue Zuhause damals erschaffen hatte, erinnerte an einen knorrigen, abgestorbenen Baumstumpf und verlieh dem gesamten Erscheinungsbild eine hässliche und triste Note. Die Fenster waren klein und das Holz fast schwarz. Die Hütte war so stark mit Teer bestrichen worden, dass sie im Zwielicht eher einer verdorrten Wurzel glich, die sich durch den Erdboden gebohrt hatte, als dass man es als Heim hätte bezeichnen wollen. Die Dorfbewohner pflegten zu sagen, dass Edrik, Arens Vater, nach dem Tod seiner Frau all seinen Schmerz und seinen Kummer in den Bau dieses Hauses gesteckt hatte. Obwohl Aren mittlerweile klar war, dass sein Vater damals nur versucht hatte, ein absolut winddichtes Haus zu bauen. Dies war ihm auch gelungen, und Aren war sich sicher, dass dieses Haus das wärmste im ganzen Dorf war. Aber insgeheim musste er den anderen Bewohnern recht geben, denn trotz seiner jungen Jahre wusste Aren bereits, dass es mehr als eine Art von Kälte gab, unter der ein Mensch leiden konnte und vor der diese schwarzbraune Holzfeste keine Zuflucht gewährte. Innerlich fröstelnd riss sich Aren von dem vertrauten Anblick los und öffnete die Tür.